Verein zur Förderung des neuen Bewusstseins. Bewusst werden. Bewusst sein.
Herzlich willkommen zum Bewusstseinsradio. Mein Name ist Melanie. Heute zu Gast bei mir ist Tauchmaske, Christi.
Servus Melanie, Christi.
Tauchmaske ist das Pseudonym für die Bücher, die du geschrieben hast. Und zwar, du hast geschrieben, ich, Johannes der Fünfte, die anderen und Johannes der Fünfte und wir alle und Johannes der Fünfte.
Ganz genau.
Bekannt unter Johannes-Trilogie. Was war denn der Beweggrund für dich, dass du diese Bücher geschrieben hast?
Der Beweggrund? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe eigentlich immer sehr, sehr viel gelesen und irgendwann hat sich für mich da aus den ganzen unterschiedlichsten Dingen, die ich gelesen habe, von Mythologie, Religion bis zur Weltgeschichte, irgendwo so ein roter Faden auskristallisiert und da bin ich dann hergegangen und habe mir gedacht, ja, das müssen wir irgendwie niederschreiben. Nicht? Und aus dem Niederschreiben sind dann schlussendlich drei Bücher entstanden, also sprich eine Trilogie. Ja, und dann die drei Bücher habe ich 5 Jahre lang geschrieben.
Und worum geht's in den Büchern zusammengefasst?
Zusammengefasst geht's in meiner Geschichte darum, wo kommen wir her, wo sind wir gerade und wo gehen wir hin, wir Menschen im Allgemeinen.
Und wieso hast du Pseudonym verwendet?
Naja, es ist, wie ich zum Schreiben begonnen habe, ich bin ja Familienvater, bin ich da mit gewissen kirchlichen Organisationen, sage ich es einmal vorsichtig, ein bisschen ins Gericht gegangen und da ist es angenehmer, wenn man das unter einem Pseudonym schreibt, damit möglicherweise die Kinder nicht da irgendwie irgendwelchen negativen Geschichten ausgesetzt sind und das wollte ich eigentlich vermeiden.
Ist es denn passiert, nachdem die Bücher veröffentlicht worden sind?
Eigentlich nicht, muss ich sagen. Also ich hab viele Freunde, die auch, sagen wir mal, sehr kirchennah sind, das auch gelesen haben und sind immer noch meine Freunde. Also ja, also Ich habe mich mit allen Religionen in den Büchern beschäftigt, unter anderem, und allen Mythologien. Und scheinbar habe ich irgendwas richtig gemacht, weil es ist mir keiner besser.
In den Büchern, ich habe ja auch alle drei gelesen, geht es ja im Grunde zusammengefasst auch um die Innererde.
Ja, da hast du schon fast zu viel verraten. Die Innererde ist halt ein Teil davon, ein Teil der Geschichte und für mich ein Teil von uns.
Es gibt ja sicher genug Menschen, die noch nie was von Innererde gehört haben. Mhm. Was soll das dann sein, wenn die das erste Mal hören?
Naja, also, das muss ich wiederum ein bisschen aushöhlen. Unter den vielen Büchern, die ich gelesen habe, sind ein namhafte Schriftsteller dabei, wie ein Jules Verne oder andere. Und nachdem ich eigentlich ein großer Fan von der Literatur bin, von einer Literatur, die sich generell gern mit Dingen beschäftigt, die jetzt nicht so einfach klar sind, sondern wo man ein bisschen an, ich sag's jetzt vorsichtig, ein bisschen an Glauben dazu haben kann oder sollte, sowas reizt mich halt, so ein bisschen die Grenzen ausloten, in den Grenzwissenschaften bewege ich mich halt grundsätzlich sehr gern. Und da stoßt unweigerlich natürlich auf die Innererde, die eigentlich schon vor 500-600 Jahren in Wirklichkeit ein Thema war. Da hat sogar Modelle gegeben, die drüber gebaut worden sind, also über den Aufbau der Erde, geologisch gesehen jetzt. Das, was wir halt gelernt kriegen, ist etwas, was man glauben kann, nicht? Überprüfen kann man es nicht. Man kann schwer reinschauen. Und das lässt natürlich viele Möglichkeiten offen.
Wenn man jetzt das aus einer ganz anderen Perspektive sieht in der Erde, also das, was du in dem Buch ja beschreibst, jeder, der das liest, bekommt einen ganz anderen Zugang, was da drinnen ist. Möchtest du dazu was sagen, was da drinnen sein könnte oder ist?
Ja, nein, wissen Sie ja nicht? Da muss ich natürlich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt sicher Leute, die das Interview hören, das vielleicht noch nicht gelesen haben. Und denen will ich natürlich nicht die Freude verderben an dem Abenteuer des Lesens, dass man von selber quasi hineinfindet. Ja, schönes Wortspiel. Grundsätzlich ist für mich das einfach so, dass die Erde so aufgebaut ist, dass wir nicht auf einen, dichten Planeten leben, sondern es ist durchaus möglich, dass in der Oberfläche und auch weiter in einer Tiefe sich große Hohlräume gebildet haben. Da gibt es eine eigene Theorie dafür, wie sowas passieren kann oder wie sowas sein kann. Es gibt da durchaus namhafte Wissenschaftler, die behaupten, jeder Planet ist innen hohl, die gibt's auch. Und für mich war es halt so, dass ich in der Innererde eine Gesellschaft vorgefunden habe, von der wir viel, viel lernen können, die auf der anderen Seite unsere Schöpfer sind. Ja, und aus diesem Grund besuchte Johannes die anderen, wie sie sich so schön bezeichnen.
Inwiefern ist das Buch autobiografisch?
Ja, da sind viele, viele Stellen drin, die autobiografisch sind. Die aufzuzählen wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel. Aber grundsätzlich ist die Figur des Johannes natürlich jemanden nahegelegt, den ich am besten kenne, und das bin ich selber.
Hast du dann Kontakt gehabt mit den anderen, so wie es, was du bezeichnest bei dem Buch?
Zu dem Zeitpunkt, wie ich die Bücher geschrieben habe oder die Geschichte geschrieben habe, ich habe ja an und für sich nur einen ganz einen dünnen roten Faden gehabt, auf dem ich die Geschichte aufgebaut habe. Der dünne rote Faden, auf den habe ich quasi eine Autobahn drauf gebaut. Und ich habe eigentlich nicht gewusst, was ich morgen schreibe. Das habe ich einfach kommen lassen. Die ganze Geschichte, die ganze Trilogie ist genau in einem Tuch aber geschrieben. Also ich habe niemals irgendwas verändert, nachträglich. Ich habe nichts weggelöscht, ich habe nichts dazugefügt. Es ist in einem, in Wirklichkeit in 5 Jahren, in einem durchgeschrieben worden.
Das heißt, hast du noch einmal gelesen und auch nichts verändert, selbst wie du es dann gelesen hast?
Nein, ich bin eigentlich hergegangen und wenn ich geschrieben habe, habe ich irgendwann einmal aufgehört, habe quasi gedanklich auf Pause gedruckt, bin dann mein Tagwerk nachgegangen, und wenn ich mich wieder hingesetzt habe zum Schreiben, das kann auch oft 3, 4, 5 Tage oder vielleicht eine Woche später gewesen sein, dann habe ich auf Play gedruckt, geistig, und habe weitergeschrieben.
Und wie hast du das Gefühl gehabt, ist das dann von dir so richtig aus dem Inneren rausgesprudelt?
Definitiv. Also ich habe mir über viele Dinge keine Gedanken gemacht, die waren einfach da. Also ich habe ja ein paar Sprachvokabeln der anderen mitverwendet, und da habe ich nicht drüber nachgedacht, nicht? Da habe ich einfach geschrieben, und dann sagte er, und dann habe ich das Wort hingeschrieben, was mir gerade dahergeschossen ist.
Weil bei den anderen, es ist ja eine detaillierte Beschreibung, kann man sagen, in den Büchern drinnen, wie die leben. Mhm. Und die ist so detailliert, dass man das Gefühl bekommt als Leser, das hast du erlebt.
Ja, in Gedanken sicher, weil ich sehe das, was ich schreibe. Also ich habe in Wirklichkeit das beschrieben, was ich vor meinem geistigen Auge gesehen habe. Ich kann es anders nicht erklären.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, das war das Schwierigste für dich beim Schreiben?
Das Schwierigste? Was war das Schwierigste? Das Schwierigste beim Schreiben war eigentlich aus der Geschichte wieder Aussatz finden in die Realität, in der wir uns alle bewegen dürfen oder müssen. Das war eigentlich das Schwierigste, dass ich aus dieser unglaublich positiven, harmonischen Welt wieder in unsere problematische und teilweise recht komplizierte Welt zurückgefunden habe. Das war eigentlich das Schwierige daran. Also es war ein permanenter Spagat, wenn man so will, zwischen einer schönen inneren Welt und einer durchwachsenen äußeren Welt, sagen wir mal so.
Warst du lieber gern bei dieser inneren Welt blieben?
Definitiv, ja. Natürlich.
Was meinst du, was würde das für uns bedeuten, wenn wir so eine Welt hätten?
Ich glaube, dass nicht grundsätzlich für jeden Pass hat. Also ich glaube, dass unterschiedliche Grade der geistigen Reife gibt, sage ich jetzt nochmal vorsichtig. Ich glaube, es gibt sicher einen Haufen Leute, die damit gar nichts anfangen können. Aber es gibt sicher auch wahnsinnig viele Leute auf der ganzen Welt, die mit sowas durchaus viel anfangen können.
Ich weiß jetzt nicht, bei welchem Band das oben war, aber da schreibst du die Grenzen der Vorstellbarkeit. Es geht darum, die Grenzen der Vorstellbarkeit zu überwinden. Wo liegen aus deiner Sicht die Grenzen der Vorstellbarkeit und gibt es überhaupt solche Grenzen?
Ich glaube, dass jeder irgendwo so Grenzen hat. Bei einem sind sie halt weiter weg und bei anderen näher da. Und deswegen ist es bei jedem unterschiedlich. Nicht? Ich glaube, dass jeder so seine Grenzen des Vorstellbaren hat. Und sei es, hängt es an dem, was wir gelernt haben, was uns die Eltern erzählt haben, wie wir aufgewachsen sind. Ich glaube, dass jeder Mensch eine andere Grenze des Vorstellbaren hat.
Jetzt nur mal zurückzukommen zu den anderen. Mhm. Was meinst du, würde passieren, wenn wir Begegnungen hätten mit den anderen, also viel mehr Menschen? Davon ausgehend, dass das so ist, wie es im Buch beschrieben ist. Dass das die Realität ist, die andere Realität, die wir nicht kennen.
Ich glaube, dass man durchaus Begegnungen mit den anderen haben. Ich glaube aber, dass, wie gesagt, von der Entwicklungsreife eines jeden Einzelnen abhängt, ob er es überhaupt erkennt, dass er gerade mit einer anderen Welt Kontakt gehabt hat.
Würde aber enorm viel verändern, oder?
Ja, wenn man es zulässt. Nicht? Ich meine, die Menschen haben grundsätzlich wahnsinnig Angst vor Veränderungen. Das ist die größte Angst bei jedem. Wobei, ich kann mich da natürlich teilweise nicht ausnehmen, aber auf der anderen Seite auch wahnsinnig spannend. Nicht? Vor allem, wenn es eine positive Veränderung wäre. Aber da muss jeder für sich selber einig spielen. Nicht?
Aber gerade wenn man das liest, so wie detailliert das beschrieben ist, und also für mich war das absolut wunderbare Vision, so ein Leben zu haben. Also es gibt für mich fast nichts Schöneres. Man kann das in allen Richtungen ausbauen natürlich, aber so prinzipiell, wie das Leben beschrieben ist, da denke ich mir sofort diese Veränderung.
Ja, aber ich denke mir, vielleicht ist das auch eine Botschaft von der Trilogie, dass man die Veränderung selber herbeiführen könnte, nicht? Dass man sagt, nachdem ich das da drin beschrieben habe und das gut gefällt, könnte man ja hergehen und sagen, okay, ich bringe die innere Welt auf die Oberfläche, nicht? Ich selber, ich gestalte mir meine Umwelt so, wie es für mich wunderbar ist.
Wofür steht dann für dich zum Beispiel die Bezeichnung Innererde symbolisch?
Naja, eigentlich für unser Inneres, für unser eigenes Inneres, nicht? Für unser eigenes Seelenheil, sage ich jetzt einmal vorsichtig, nicht? Weil was will die Seele, nicht? Die Seele will bei jedem das Gleiche, nicht? Sie will harmonisch leben, wertgeschätzt werden, geliebt werden. Es ist nichts anderes, was auch jeder Mensch möchte, nicht? Und das ist das, was eigentlich in der inneren Erde zum Alltag gehört, sage ich jetzt einmal vorsichtig. Und das können wir uns locker auf die Oberflächen holen.
In der Buchbeschreibung steht da drinnen, dass es eine Reise in die eigene Vergangenheit ist. Mhm. In welcher Form war das für dich eine Reise in deine eigene Vergangenheit?
Naja, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man die Vergangenheit nicht vergessen darf. Die Vergangenheit ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, weil erst wenn man weiß, woher man kommt, dann weiß man, wohin man geht. Und das Wissen, wie die Eltern, die Großeltern, die Urgroßeltern, die Ururgroßeltern gelebt haben, wenn man sich mal grundsätzlich mit dem beschäftigt und das habe ich eben gemacht, was für Träume, was für Empfindungen, was für Visionen, dass die gehabt haben früher, ist ja mit unserer heutigen Zeit fast nicht mehr vergleichbar, weil sich ja kaum jemand noch über das Thema Gedanken macht. Aber es ist nicht viel anders wie heute. Also grundsätzlich haben sie damals das Gleiche wollen wie heute.
Und das wäre, glaubst du?
Das, was ich vorher gesagt habe. Ein harmonisches, glückliches Leben in einer Gruppe von Gleichgesinnten, ob es jetzt Familie oder Freund sind, oder beides, noch besser. Ja, und das geht's.
Nachdem das ja so faszinierend ist mit den anderen, so wie du es auch beschrieben hast, wie bist du zu dieser genauen Beschreibung gekommen, wie die ausschauen?
Ja, da muss ich wieder ein bisschen auf unsere Mythologie oder auf die vielen mythologischen Geschichten zurückgreifen, die es auf der ganzen Welt gibt und die Märchen. Sie sind sich wahnsinnig ähnlich, nicht? Also die Mythologie von den Aborigines in Australien ist der in Südamerika nicht unähnlich gleich wie der nordischen Mythologie. Es gibt überall Ähnlichkeiten, nicht? Und die Ähnlichkeiten beschreiben natürlich parallele Völker, sage ich jetzt einmal, die auch bei den anderen Gesellschaften auch in der Erde leben, innerhalb der Erde leben, und diese natürlich physiologisch, also körperlich, sehr unterschiedlich aussehen, nicht? Und da will ich natürlich nicht zu viel verraten, weil sonst braucht man sie nicht mal lesen. Nicht? Und ich will da niemanden die Spannung nehmen, aber ja, ich kann nur so viel sagen, dass zum Beispiel in Irland ein eigenes Amt gibt, das sich darum kümmert, wenn man die Straßen baut, ob in den Hügeln nicht eine Elfe drin wohnt. Und dann wird um den Hügel herumgebaut. Das ist schon in unserer Realität nach wie vor ein großes Thema.
Das fällt halt für viele so in die Märchenwelt, nicht? Aber dennoch, Märchen lesen ja viele ganz gern.
Ne? Ja, wo sind Märchen? Ne? Mhm. Märchen sind in Wirklichkeit teilweise idealisierter Spiegel der Realität, der uns was lernen können. Und haben gescheite Leute geschrieben, die Märchen. Teilweise natürlich ein bisschen brutal möglicherweise und blutig, also aber...
Ist ja eigentlich im Grunde auch ein Spiegel der Realität, oder?
Ja, leider, ja, leider.
Leider, ja.
Das kann ich auf jeden Fall sagen, dass in meiner Trilogie keine Gewalt vorkommt. Das ist mir ganz, ganz wichtig gewesen, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, wenn man etwas schreibt, was Menschen lesen, und ich weiß nicht, wer es liest, dann habe ich durchaus eine gewisse Verantwortung gegenüber dem Leser oder der Leserin, weil wenn das ein Jugendliches oder vielleicht ein älteres Kind, was ja durchaus meine Bücher auch lesen kann, dann will ich dort nicht mit irgendwelchen Perversitäten und Monstrositäten hausieren gehen und den Leser deswegen fesseln, sondern der Leser soll bei mir wegen was anderem gefesselt sein. Und das ist, sagen wir mal, Spannung und Erkenntnis. Vielleicht findet er was für sich selber, für sein weiteres Leben, was er gern ändern tät, und vielleicht findet er da drin einen Ansatz dafür.
Weil du vorher gesagt hast, Erkenntnis, welche Erkenntnis könnte es sein?
Die Erkenntnis, dass vielleicht viel, viel mehr geben könnte, als wir mit unseren Augen sehen können.
Wie glaubst du, geht denn die Entwicklung weiter mit den anderen?
In meiner Geschichte oder in der Realität?
Das überlasse ich dir jetzt.
Ja.
Vielleicht sowohl als auch.
Ja, meine Geschichte ist natürlich in dem Sinn zu Ende. Ich schreibe zwar gerade wieder einen Roman, wo das vielleicht ein bisschen eine Rolle spielen könnte, mehr sage ich gar nicht dazu. In der Realität habe ich schon das Gefühl, dass sie ein bisschen was tut. Also ich sage mal, die Menschen, die mutig neue Wege beschreiten, werden immer mehr. Die Leute denken selber, lassen sich nicht mehr alles gefallen, nehmen vielleicht nicht alles für bare Münze, was ihnen vorgesetzt wird. Und das ist grundsätzlich gut. Das passt schon so. Das Einzige, was ich gern hätte, dass die Leute noch ein bisschen mehr ins Gespüren kommen.
Wie könnten sie mehr ins Gespüren kommen?
Das geht eigentlich relativ einfach, indem man vielleicht die sozialen Medien, Nachrichten, Fernsehen einfach einmal eine Zeit lang weglässt und sie einfach vielleicht einmal für 4 Stunden in den Wald huckt und da mal reingespürt.
Hast du das schon mal ausprobiert für einen längeren Zeitraum ohne diese Einflüsse?
Sehr oft.
Wie lang war der längste Zeitraum?
Der längste Zeitraum war 5 Tage Schweigen und Wandern.
Mit niemandem reden?
Nein, mit niemandem reden. Alleine natürlich.
Und was war da deine Erkenntnis?
Dass ich gern bis ans Ende meines Lebens weitergegangen war.
Ich habe das nämlich einmal getestet. Zwar nicht schweigen, aber 2 Wochen ohne Internet, ohne E-Mail, ohne Telefon, ohne all dem. Fernseher haben wir sowieso nicht. Und das ist genial. Man taucht wirklich in eine komplett andere Welt ein, die aber voll real ist.
Mhm, definitiv. Es gibt da schöne andere Beispiele, nennt man das mit dem Wandern. Das war okay, das habe ich mir eigentlich selber gewünscht und das war eigentlich für mich einer meiner schönsten Urlaube, nicht? 5 Tage mit dem Rucksack irgendwo im Waldviertel und rummarschieren, nicht?
Mit Zelt übernachten und?
Nein, übernachtet habe ich schon in Pensionen.
Mhm.
Wobei ich festgestellt habe, dass die Leute, ich habe so einen kleinen Zettel vorbereitet, nicht? Den habe ich immer bei der Rezeption abgegeben, wo umgestanden ist, dass ich auf einem Schweigemarsch bin und nicht reden werde, aber wir können uns sicher so auch verständigen mit Zeichen. Und die Leute aber trotzdem sehr eigenartig reagiert haben, weil sie haben viel lauter mit mir geredet auf einmal, wie wenn ich irgendwas bei den Ohren hätte, was ja nicht der Fall ist. Und sehr deutlich gesprochen, also es war teilweise sehr lustig.
Interessant,
ja. Ja, ist ganz witzig.
Nur weil du dich darauf hingewiesen hast, dass du in einem Schweigemarsch machst.
Genau. Es ist ganz, ganz eigenartig, wie die Leute darauf reagieren. Also. Aber spannenderweise am lustigsten haben die alten Leute reagiert. Also wirklich, die so irgendwo getroffen habe in einem Bus oder beim Zugfahren. Weil ich bin in den Zug eingestiegen und habe nichts mehr geredet. Nicht? Und die alten Leute haben zu mir fast alle das Gleiche gesagt. Die haben alle gesagt, das ist super, weil es wird eh so viel Blödsinn geredet. Also, ja. Und man kann sich nonverbal auch wunderbar unterhalten. Oft viel mehr wie mit Worten.
Darum gibt es ja diesen Ausspruch, den ja im Grunde jeder kennt, Schweigen ist Gold, Reden ist Silber.
Mhm. Genau. Ganz genau.
Thema bei den Büchern ist ja auch immer wieder das Geldsystem und Kapital. Und dass das ganz anders ablaufen könnte.
Ja, grundsätzlich ist bei den anderen, gibt es kein Geld oder kein Kapital oder Zahlungsmittel überhaupt. Und das war für mich eigentlich beim Schreiben wahnsinnig schwierig, also auch unter anderem, mir vorzustellen, wie kann eine Gesellschaft funktionieren, wo es kein Kapital gibt, wo es kein Geld gibt, wo das einfach nicht existent ist. Und das ist wahnsinnig schwierig, so wie wir heute halt aufgewachsen sind in unserer Gesellschaft, das Thema wirklich aufzuarbeiten und sich auch vorzustellen, wie kann es gehen. Aber es geht grundsätzlich. Also man kann es nachlesen, es geht.
Was denkst du, wie würde es denn ausschauen, wenn man das Thema mit dem Kapital und die Wichtigkeit des Geldes und so weiter nicht hätten?
Es ging natürlich bei uns auch, nur das ist natürlich auch eine Evolution in Wirklichkeit. Nicht? Du kannst jetzt nicht sagen, ich schaffe von heute auf morgen das Geld ab, weil das würde Katastrophen sein in Wirklichkeit. Aber man muss natürlich auch den Faktor Zeit mit einberechnen. Nicht? Wenn ich sage, mein Ziel ist es, dass man in, keine Ahnung, 5 oder 10 Generationen kein Geld oder kein Kapital mehr bei den Menschen haben, das wäre ein überschaubarer Zeitraum. Schneller geht's nicht.
Was glaubst du, würde passieren, wenn von heute auf morgen kein Geld mehr gibt?
Von heute auf morgen? Das wäre Anarchie. Und das war nicht gut.
Du meinst im Zustand, in dem unsere Gesellschaft im Moment ist?
Absolut. Du kriegst ja in Wirklichkeit ohne Geld nichts. Geld ist nichts anderes wie ein Tauschmittel. Geld ist selber eigentlich nichts wert. Das ist ein Blatt Papier.
Heißt ja Geldschein.
Genau. Und deswegen, ich habe zum Beispiel angefangen, viel zu tauschen. Weil Tauschen für mich einfach eine andere Wertigkeit hat, ein anderes Gefühl vermittelt. Es ist viel mehr Wertschätzung dabei, wenn du mit jemandem was tauscht.
Ist da die Offenheit aus deiner Sicht schon mehr da?
Punktuell ja. Es hängt meines Erachtens ein bisschen von der Gegend ab. In ländlichen Gebieten ist es einfacher, definitiv, wie in der Stadt. Also, so blöd das klingt, ihr wohnt zwar am Land, weit auseinander, sage ich mal, aber ihr kennt euch besser. In der Stadt wohnt man näher beieinander, teilweise nur durch eine Tür getrennt oder ein Stockwerk, aber die Leute kennen sich nicht.
Geht es dann auch beim Tausch darum, dass man im Kopf vielleicht hat, dass die Wertigkeit unter allen Umständen genau passen muss?
Das hängt davon ab, wie man persönlich auf das eingestellt ist. Nicht? Mir geht es da jetzt nicht um die Wertigkeit, dass ich sage, okay, das Buch kostet 20 Euro und ich hätte gern irgendwas im Gegenwert von 20 Euro. Das passt für mich wiederum nicht, weil dann habe ich ja wieder das Euro dabei. Nicht? Wenn ich jemandem ein Buch gebe, das ich handwerklich geschrieben habe, mir was überlegt habe dabei, und ich krieg dafür ein Stickel Saffen oder einen selbstgemachten Himbeersaft, dann ist das Weltklasse. Dann ist das genau das, was ich eigentlich will. Und um das geht's eigentlich auch.
Du hast ja bei den anderen das auch so detailliert beschrieben. Ist das was für dich, was in deinem Kopf schon ganz klar ist, wie das funktionieren könnte?
Absolut, das ist. In meinem Kopf ist es leider komplett klar. Aber das hat natürlich mit unserer Realität, in der wir uns momentan bewegen dürfen oder müssen, relativ wenig zu tun, muss ich auch sagen. Also es gibt, sage ich mal, die Flecken auf der Landkarte, wo das so funktioniert und die hoffentlich immer mehr werden. Aber im Großen und Ganzen ist es nur ein weiter Weg.
Wie war denn die Reaktion auf deine Bücher von deiner Umgebung? Freundeskreis, Bekannte, Familie?
Sehr unterschiedlich, sage ich mal. Es gibt Leute, die haben das gelesen und akzeptiert und haben gesagt, ja, gut, schön. Es gibt Leute, die haben es gar nicht gelesen. Also sehr gute Freunde von mir haben es zum Beispiel gar nicht gelesen. Warum auch immer. Also ich war am Anfang ehrlich gesagt eher enttäuscht, weil ich mir gedacht, du bist, schreibe ich da drei Bücher nicht. Du bist ein guter Freund von mir, warum liest du es nicht? Habe ich mir eigentlich nur gedacht, gesagt habe ich es nicht. Und wie ich dann aber darüber nachgedacht habe, habe ich mir dann gedacht, ja, eigentlich hat er vielleicht nur Angst. Er hat vielleicht nur Angst, weil die Leute kennen mich natürlich und wissen, wie dick, dass ich da vielleicht Dinge drin geschrieben habe, die einer Weltbild ein bisschen ins Wanken bringen könnten. Und deswegen haben sie es vielleicht einfach nicht gelesen. Einfach in Wirklichkeit aus Angst.
Können die Bücher das Weltbild ins Wanken bringen?
In Wirklichkeit so ist das auch. Das war eigentlich mit der Grund, warum ich es geschrieben habe. Ich habe die Bücher jetzt mittlerweile ja, fast weltweit teilweise vertrieben. Also Leute aus Kanada und aus Paraguay haben wir geschrieben und haben die Bücher haben wollen. Was sehr schräg ist für mich, weil ich kenne sonst niemand in Kanada oder Paraguay. Und ich habe eigentlich eins erlebt, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, dass ich Rückmeldungen kriege. Das habe ich überhaupt nicht am Schirm gehabt, quasi. Und ich habe mittlerweile eine ganze Kisten voll E-Mails und Briefe und Postkarten, wo sich die Leute bedanken und mir schreiben, dass sie durch das Lesen der drei Bücher ihr Leben verändert hat. Ich meine, bei jedem auf eine andere Weise, weil der eine hat dort was gefunden, der andere hat da was gefunden und keine Ahnung, wie ein Schlüssel für eine Tür, die man aufmacht und plötzlich veränderte Zukunft vorfinden könnte, nicht? Und die durchaus spannend ist, zu begrüßen.
Haben dann die zu dir gesagt haben, dass sie es nicht gelesen haben, irgendwann später vielleicht, also haben die angesprochen auf das Buch? Weil jeder verändert sich ja im Laufe der Zeit, weil in den letzten Jahren ist ja auch viel passiert.
Eigentlich bis jetzt nicht. Und ich muss auch sagen, ich vermeide es. Also ich will jetzt nicht, ich bin jetzt nicht der große Bekehrer oder der große Apostel, der rumrennt und sagt, ihr müsst das lesen und hin und her. Es ist jedem seine freie Entscheidung, ob er es liest oder nicht. Und ich fühle mich geehrt, wenn es jemand liest und sagt, hey, ich habe es verstanden und das speziell, das habe ich für mich rausgenommen und nach dem lebe ich jetzt. Das ehrt mich natürlich, aber ich will das nicht drüber stülpen. Also es soll jeder für sich selber entscheiden.
In den Büchern kommt immer wieder so Abschnitte vor, wo man das Gefühl hat, wie hängt das jetzt zusammen aus den vorher und nachher geschriebenen? Weißt du, was ich meine? Das sind so Beschreibungen von teilweise mit Verweisen auf historische Sachen oder irgendwelche Situationen von Menschen, die, wenn ein Kapitel aus war, dann ist es kurz dazwischen und danach geht die Geschichte weiter. Was war eigentlich da die Intention? Weil es muss ja irgendeinen Grund haben, warum das genau da drinnen war.
Es wirkt am Anfang fehl am Platz, das meinst du wahrscheinlich. Im großen Ganzen passt es aber ganz gut rein.
Wenn man dann fertig ist oder auch schon nach dem ersten Buch, versteht man es?
Es geht mir ein bisschen darum, das sind großteils Geschichten Tatsachen aus den verschiedenen Religionen, die wir auf dieser Welt haben, wo die Religionen eigentlich zum Machtmissbrauch genutzt werden. Weil Religion ist grundsätzlich ja eher eine nette Sache, nur die Religionsführer neigen halt dazu, dass ihre Schäfchen ausnutzen und zum Schlachter treiben. Nicht? Und damit kann ich halt gar nicht. Und da nehme ich jetzt gar keine Religion aus, weil wenn eine Religion dafür benutzt wird, um das eigene Machtgefüge zu vergrößern, das meistens parallel natürlich mit Kapitalanhäufung passiert, dann ist das nicht okay. Dann ist das wieder der Menschlichkeit.
Es kommen ja in dem Buch immer wieder diese Verweise vor zu bestimmten Örtlichkeiten. Wenn man die kennt, dann weiß man, welche gemeint sind. Also auch bestimmte Örtlichkeiten haben einen bestimmten Namen. Und ich habe versucht, also bei einem bin ich dahinter gekommen, aber beim anderen überhaupt nicht, versucht, die Buchstaben so zu reihen, dass ich weiß, was könnte da jetzt genau meinen, welche Region, welchen Teil da, damit ich, weil ich mir gedacht habe, das wäre doch interessant, da hinzufahren.
Du meinst, du sprichst jetzt das Trucklinger
Gebirge. Zum Beispiel, ja, aber nicht nur, ja.
Ja. ich glaube, dass das der Namen in dem Fall überhaupt keine Rolle spielt. Weil unsere Welt ist voll von solchen Orten. Und da ist der Name eigentlich nur Schall und Rauch. Also
für mich als Leserin war es so, dass ich das Gefühl gehabt habe, also du beschreibst absolut reale Örtlichkeiten. Ich habe mir dann gedacht, also ich war dann schon so drinnen und mir gedacht, wo ist das? Wenn ich das so unter den Buchstaben so und so setze, wie könnte ich dahinter kommen, wo das war? Und beim Truglinger Gebirge bin ich absolut nicht dahinter gekommen.
Das glaube ich. Weil das ist natürlich, hat mit der Örtlichkeit nichts zu tun. Also die Örtlichkeit gibt es schon, natürlich.
Aber den Namen nicht.
Den Namen gibt es nicht.
Aber es gibt einen anderen Namen, den gibt es schon.
Das ist richtig.
Ja. Da komme ich eh gleich zu dem, was mich da auch interessieren würde. Die Höhlen, die du ansprichst. Mhm. Inwiefern hast du da Einblick bekommen? Du persönlich?
Ja, klar. Ich habe natürlich, wie gesagt, aufgrund dessen, dass ich mich sehr, sehr viel mit Grenzwissenschaften beschäftige, natürlich auch mit den diversen Forschern Kontakt gehabt und auch Treffen gehabt, die sich in diesem Bereich bewegen, also in der Erdstallforschung, die sich in anderen Gegenden bewegen, auch in der und nachdem ich diese Menschen getroffen habe und mich viel mit ihnen unterhalten habe und auch die Örtlichkeiten selber besichtigen habe dürfen, schon mehrmals, das ist nicht ganz erklärbar und das ist genau das, was mich reizt. Weil wenn alles, was erklärbar ist, ist einfach, aber die meisten Sachen, die uns umgeben, sind ja nicht erklärbar. Und das macht es eigentlich spannend. Und wenn du in so einen Erdstall herumkriechst und du dann eigentlich Stunden verbringst oder am Untersberg in Höhlen sitzt, dann bringt es einen schon auf Gedanken. Also sagen wir mal, vorsichtig so.
Hast du da Sachen gesehen, wo du das Gefühl hast, das würdest du jetzt lieber nicht teilen?
Gesehen nicht, aber gespürt. Also ich glaube, dass unser Sinn des Sehens zwar ein sehr wichtiger Sinn ist, aber sehr oberflächlicher Sinn. Und dass unser wirklicher Sinn, also das Gefühl, das Spüren, das kennt sicher jeder, ne? Es gibt so Situationen, wo du dich irgendwo bewegst und vielleicht gar nichts redst und an einem triffst und auf einmal hast du so eine Gänsehaut, so ein wohliges Kribbeln. Einfach so aus dem heiteren Himmel heraus. Das sind so Dinge, die, so wie jetzt gerade, jetzt habe ich es auch, weil ich gerade drüber rede. Und das sind halt so Sachen, die mich faszinieren und die mir eigentlich sagen, dass da noch mehr ist. Aus welchem Grund hat man das sonst? Nicht? Man sieht es zwar nicht mit den Augen, aber man kann es mit der Seele und mit dem Herzen spüren und wahrnehmen.
Wenn du deine Bücher so anschaust, was du da geschrieben hast, hast du denn das Gefühl, dass die Menschheit für diese Information bereit ist?
Sehr gute Frage. Ich kann es so ad hoc gar nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ich würde es eher sagen, ein gewisser Teil der Menschheit sicher. Aber für viele ist es vielleicht nur zu früh. Ich weiß nicht, ob es mit den Informationen oder mit der Idee überhaupt was anfangen können. Es sind halt sehr, sehr viele, die noch im Hamsterrad mitlaufen und mitlaufen müssen, nicht? Ich würde gar nicht sagen, dass das selbst gewählt ist, sondern und für die ist es möglicherweise erschreckend teilweise vielleicht sogar.
Erschreckend? Wenn sie das lesen würden, meinst du?
Ja, weil es einfach vielleicht ein Leben bis in die Grundfesten erschüttern kann. Weil sie sich noch nie vielleicht Gedanken darüber gemacht haben, dass außerhalb von Twitter und Instagram noch ein Leben gibt. Nicht? Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber was macht uns aus? Nicht? Was macht uns aus? Sicher kein soziales Medium, wo ich irgendwo ein kleines Video post, sondern was macht uns aus? Uns macht aus, ein Gespräch, jemanden anderen wahrzunehmen, jemanden anderen zu spüren. Die Vernetzung, die wir untereinander haben. Ich glaube, dass wir alle miteinander in irgendeiner Art und Weise verschränkt sind. Man trifft, es wird dann jeden so gehen, dass er hin und wieder Menschen trifft, wo sie denkt, ja, komisch, denn sicher ist das erste Mal in meinem Leben und da kommt mir vor wie mein Bruder. Oder meine Schwester. Und solche Situationen hat ja jeder. Und ich denke halt über die Sachen nach. Viele Leute tun es nicht und ich versuche halt da was zu finden.
Und wohin entwickelt sich, glaubst du, unsere Welt und unser Menschsein?
Da muss ich drüber nachdenken. Wohin entwickelt sich unsere Welt? Du meinst die gesamte Welt?
Die Gesellschaft oder die Gemeinschaft, in der wir uns befinden.
Die Gemeinschaft der Menschen.
Die Gemeinschaft der Menschen, ja.
Ist es eine Gemeinschaft?
Aus meiner Sicht noch nicht, aber zum Teil.
Zum Teil ja. Wünschenswert wäre, dass wir uns, wie gesagt, wieder aufs Wesentliche besinnen, auf den friedvollen, harmonischen Umgang mit unseren Mitmenschen, das eigene Ego erkennen und vielleicht versuchen, in Zaum zu halten, nicht unbedingt uns auf irgendwelche Machtspielchen einzulassen und uns über andere drüber zu stellen, sondern vielleicht jeden anderen Menschen auf Augenhöhe begegnen.
Du hast ja in dem Buch, das passt dazu, der Johannes wird ja auch so beschrieben, dass im Grunde alles von ihm abhängt. Und zwar alles.
Sehr viel, ja. Der Johannes ist in dem Fall, soll er der Mittler sein, der Mittler zwischen den anderen und den Menschen. Und es ist auch für mich so gewesen, dass ich bei der Schreiberei über die 5 Jahre mich natürlich auch verändert habe. Also auf der einen Seite bin ich wahrscheinlich immer mehr zum Johannes geworden. Und auf der anderen Seite ist der Johannes immer mir ein bisschen ähnlicher geworden. Also wir sind da grundsätzlich auch verschränkt. Und es ist schon eine sehr, sehr große Aufgabe, die der Johannes da zu bewältigen hat. Und der hat auch, wenn ich mich recht erinnere, sagt er als eines der ersten Sachen, die er bei den anderen, wie er die anderen trifft, einer sagt, ich gebe mein Bestes, aber ihr dürft es nicht vergessen, ich bin nur ein Mensch. Und das ist gleichzeitig unsere Schwäche, aber auch unsere Stärke. Weil wir kennen wahnsinnig viel, wir sind aber trotzdem auch nur Menschen. Und Menschen haben Fehler, Menschen haben Probleme, natürlich. Wir sind keine Götter in dem Sinn. Aber wir hätten die Kraft von Göttern. Aber das musst du erst einmal finden.
Und braucht die Möglichkeit, dass das Potenzial sich entfalten darf, nicht?
Natürlich. Also man muss hinausschauen, nicht wie wir Menschen uns das Leben auf dem Planeten gerichtet haben. Nicht? Wir sind die anpassungsfähigste Spezies auf der Welt. Ich muss halt im Klaren anfangen. Nicht? Und im Klaren anfangen heißt, ich muss zuerst einmal mit meinem Gegenüber was machen. Zuerst mit mir selber, das ist einmal das Wichtigste. Ich muss mit mir selber im Reinen sein, dann kann ich mich, wenn ich im Reinen bin, um die anderen kümmern. Aber nicht einer drüber stülpen, sondern offen zu sein und einer eine Schulter anbieten oder eine Hand anbieten, wenn sie es brauchen. Aber nicht einer aufdringen, sondern einfach offen zu sein, offen durch die Welt zu gehen und gegen allen Lebewesen, ob es Pflanzen oder Tiere sind oder Menschen sind, weil ich mache da jetzt nicht wirklich viel Unterschied.
Gibt es noch eine Botschaft, die du gern teilen möchtest?
Ja, da hätte ich eine Botschaft. Seid lieb zueinander.
Danke, dass du warst.
Sehr gern.
Und du hast da noch bezüglich der Bücher ein Angebot?
Ja, ich habe 3 Trilogien mitgebracht. Und die gebe ich der Melanie. Und die ersten 3, die sie bei der Melanie per Mail melden, die kriegen die kostenlos zugeschickt.
Und die Mailadresse findet ihr auf unserer Website www.neues-bewusstsein.at. Da könnt ihr die E-Mail-Adresse rauslesen.
Danke für den angenehmen Nachmittag.
Danke dir. Zum Abschluss gibt es noch die Frage, einfach zum Nachdenken. Bist du bereit für Inner Erde?